Moin zu Lebenslang A1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Tja, was soll ich sagen? Ich mach mal die Geste vom Trainer nach Scoop nach dem Spiel gegen Paderborn. Hut ab vor der Leistung. Das hat mich direkt erinnert an das Spiel gegen Hoffenheim damals, 5:4. Das war auch ein Spektakel ohne Ende. Dann jetzt heutzutage noch mit diesem ganzen Fahrgedöns. Die haben ja irgendwo auf dem Bauernfeld da gespielt, fand ich gestern. Das war ja der absolute Hammer. Bist jetzt hier, du hast, glaube ich, letztes Mal gesagt, wir wollen es bis 75 machen. Glaube ich, locker mal 50 Jahre gealtert bei dem Spiel. Hat uns alles abverlangt. Aber jetzt muss ich sagen, Riesenkompliment an die Mannschaft. Und jetzt hat sie mich zum ersten Mal richtig überzeugt. Also krasse Energieleistung, der Mega-Hammer. Also wirklich stark. Ja. Wie war's für dich?
Ja, moin lieber Sepp, moin lieber User. Es war überragend, absolute Weltklasse, phänomenal, ein Spektakel. Also alles richtig geil und dann noch mit dem richtigen Ausgang. Nach dem 1-3 habe ich ja gesagt, so das war's, hat sich erledigt, dass die Mannschaft sich dann noch zurückimpft. Also wir haben schon gesucht, der Sepp und ich, in der Statistik. Wäre mal schön, wenn ein User es in den Kommentaren reinschreiben würde, wann Werder Bremen das letzte Mal einen 2-Tore-Rückstand umgedreht hat in einem Sieg. Dann mit den ganzen Fahrentscheidungen, der Acker, auf dem die gespielt haben, wie die sich reingeschmissen haben und so weiter. Das erinnerte mich echt an alte Zeiten, an alte, sehr gute Werder-Zeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit Thomas Schaaf an der Seitenlinie, Ole Werner, wie gesagt, ich habe es im letzten Podcast gemacht. Ich muss jetzt schon zwei Lanzen für ihn brechen, was der aus der Mannschaft rausgeholt hat. Also ich bin mir relativ sicher, das ist jetzt eine These, aber ich bin mir relativ sicher, unter Markus Anfang hätten die das Spiel nicht gedreht, bin ich mir relativ sicher. Also da ist schon neuer Schwung reingekommen, neues Selbstvertrauen reingekommen. Und auch wenn er nicht auf der Weser war und mit der Mannschaft Kanu gefahren ist, hat die Mannschaft das gezeigt, dass er das Spiel gedreht haben und so weiter. Phänomenal. Also wie gesagt, die Adjektive gehen mir auch so langsam aus. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, spitze, super, super gut. Es war, das Werder-Herz ist immer höher geschlagen. Und wie gesagt, der Spielverlauf an sich, die haben nie aufgegeben, die Mannschaft. Die, ein super Dux, also Dux war unser totaler Super-Transfer in den letzten Zeiten. Auch der Füllkrug, wie er das 3-3 macht. Die beiden vorne sind schon Gold wert. Und es war einfach mega geil. Aber jetzt muss natürlich noch, das wirst du gleich wahrscheinlich auch, Sepp, ansprechen, ich werde es mal vorausnehmen. Die zwei negativen Sachen, die ich gestern nach dem Spiel gesehen habe, ist so in die Zukunft blicken, ist Punkt 1, was passiert, wenn sich echt mal ein Füllkrug oder ein Duxch verletzt? Da habe ich natürlich als Werder-Fan Riesenrespekt vor. Und Punkt 2, guck dir die Tabelle an. Wir sind gefühlt gestern aufgestiegen nach dem Spiel, aber wir sind Tabellendritter und verlieren wir die nächsten zwei Spiele, könnten wir Tabellenneunter sein. Das sind eigentlich die negativen Erkenntnisse aus dem Spiel von gestern. Was sagst du dazu?
Ja, das haben wir ja. Wir hatten, ich glaube, vor 3-4 Monaten dann auch mal gesagt, wir brauchen mal eine Serie mit 4 Siegen. Jetzt sind wir bei 5 Siegen am Stück. Super geil. Und da siehst du aber auch, was wir vorher alles für einen Unfug gemacht haben. Weil wir, wie du schon gesagt hast, tabellenmäßig, also was ich total krass finde, ist halt, du hast halt die neuen Mannschaften, die immer noch um die ersten drei Plätze da spielen und du hast halt ständig Spitzenspiele, wenn man so will, ja, nicht von dem Tabellenplatz, weil dann vielleicht mal der Zweite gegen den Siebten spielt, aber was die Punkte angeht, sind das ja alles nur Spitzenspiele, also du hast einen Spieltag nur gefüllt mit Spitzenspielen in der zweiten Liga, das ist einfach total krass und ja, es war jetzt ja hier HSV, St. Pauli. Ne? Klar, da ist St. Pauli auf einmal abgestürzt, nach gefühlt einer Ewigkeit jetzt. Darmstadt zieht dann vorbei. Das war ja schon ein Spitzenspiel. Unser Spiel war ein Spitzenspiel. Ich glaube, sonst war es diesmal keins. Aber ich glaube, in der nächsten Woche ist auch dann schon Paderborn gegen Pauli auch. Und es geht halt, glaube ich, da Schlag auf Schlag bei den Sachen. Wir können ja noch froh sein, dass Regensburg verloren hat und auch Heidenheim Punkte gelassen hat. Sonst wäre natürlich auch schon, nehmen wir jetzt Heidenheim, die wären jetzt ja auch dann mit 2 Punkten mehr wieder an uns vorbei, dann wären wir nur Vierter nach so einem Spiel. Ja, aber, ja. Wie du schon sagst, nach einem gefühlten Spiel, wo du sagst, so mit solchen Energieleistungen, da kannst du ja fast gefühlt nur aufsteigen, aber boah, so ist das halt nicht. Aber es ist schon krass und ich muss aber auch sagen, gerade die erste Halbzeit hat mir echt nicht gut gefallen, weil wir haben aus meiner Sicht überhaupt keinen kein gutes Pressing. Wir hatten irgendwie gar keine Ball oder Spielkontrolle, Ball jetzt nicht, aber Spielkontrolle vor allen Dingen, hatten nicht irgendwie so den richtigen Zug. Es gab sicherlich ein paar gute Szenen von uns, gar keine Frage. Aber ich hatte dann nach der Zeit auch irgendwie, du hast mal letztes Mal auch gesagt, bei dem gegen Düsseldorf oder davor auch, dass man eigentlich hinten auch sehr souverän stand und wenig Angst hatte. Und ich hatte gerade in der ersten Halbzeit, jeder Ball, der da reinkam, war für mich schon mega gefährlich. Und dann habe ich nachher in der Halbzeit auch nochmal zugeguckt, was denn da los war. Und da war es auch so, Torschüsse gab es gar nicht so viele, aber da war ja wirklich jeder Schuss ein Treffer. Du hast jetzt mal ein paar Szenen angesprochen. Das fand ich dann aber auch richtig geil, was ich auch total lange vermisst habe. Das war ja zu den Hochglanzzeiten oder halt auch bei anderen Top-Mannschaften ist es ja so. Ich weiß noch, zum Beispiel bei Diego war es ja auch einfach mal so, der hat auch einfach mal ein Tor aus dem Nichts gemacht. Genau. Und jetzt beide Tore, sowohl von Duxch für mich als klasse Einzelleistung, als auch von Füllkrug. Muss ich mal reinziehen, Füllkrug, also der schießt dann aus 25 Metern das Ding und spielt gegen, sag mal, drei Leute. Genau. Decken den natürlich auch schlecht. Aber der geht doch, der bricht sich doch den Fuß vor vier Monaten, oder?
Ja. Ach, und der Katastrophe, weißt du doch.
Das sind diese Tore, die ja eigentlich keine Tore sind, sage ich jetzt mal, ja, aber die dann einfach reingehen, genauso gut auf der anderen Seite schießen. Das war das jetzt auch für dich so? Du hast es ja wahrscheinlich auch bei Sky gesehen. Ich habe es gesehen beim 2:1, da habe ich schon gesehen, oh, der schießt. Und die Einstellung von der Kamera war schon so, dass ich wusste, okay, scheiße, bei dem Flugball, der geht auf jeden Fall rein. Mhm. Das hat man, finde ich, so gesehen. Da haben die mich aber auch so aufgeregt, weil Groß vorher nicht richtig reingeht, bleibt genau. Dann stehen zum Beispiel. Genau. Veljkovic ist im 16er. Im 16er kannst du nicht mehr nach hinten gehen. Das kannst du vor dem 16er machen. Und wie gesagt, die Flugbahn dann hier, Pavlenka, was der da wieder macht, weiß ich auch nicht. Ja.
Aber muss ich dir sofort ins Wort fallen, Sepp, tut mir leid, du weißt, ich bin mehr Pavlenka-Fan als gestern. Er hat uns gestern aber auch 2-3 Mal überragend gerettet. Die eine Aktion, wo er 3 Bälle hintereinander klasse hält, kommt, da musst du aber auch sagen, Hut ab, dass er...
Ja, natürlich, aber das war ja, das eine war ja, glaube ich, noch, da stand er wirklich weit vorm Tor da gegen, was gegen Hannover? Gegen Hannover, ne?
Genau.
Aber was er jetzt da gemacht hat, und dann ist er auch gar nicht mehr gesprungen, also das war irgendwie ein bisschen seltsam, das Tor. Das fand ich jetzt...
Was ich viel seltsamer fand, wo er auf einmal agiert hat mit der Hacke, wo er auf einmal versucht hat, Fußball zu spielen. Kannst du dich an die Situation erinnern?
Ja,
da war mein Herz aber ganz am kleinen Zeh auf einmal. So, ey, was macht er denn da? Jetzt übertreiben sie aber nicht. Geht der schief, dann kannst du die Karriere beenden. Dann kannst du sofort in der zweiten tschechischen Liga schicken oder was weiß ich wohin. Aber da ich gesagt, jetzt übertreiben sie aber auch mal nicht hier. Aber trotzdem, wo wir gerade bei der Einzelleistung sind, Sepp, ich hole mal ein bisschen aus jetzt, für mal einen kleinen Monolog. Also Pavlenka beim Tor natürlich wieder scheiße, ganz klar, bei dem einen Tor. Aber sonst hält er uns schon im Spiel, muss man schon ganz ehrlich sagen. Gestern eine super Leistung von ihm. Und dann muss ich auf einen Spieler zu sprechen kommen, da scheiden sich auch die Geister. Ne? Ich nenne ihn sofort Leo Bittencourt. Also was der in den letzten Spielen macht, ist total unter seinen Möglichkeiten. Und jetzt erklär mir mal, gestern auch wieder 2 Situationen. Warum legt er sich den Torschuss immer auf seinen schwachen linken Fuß? Warum schießt er nicht einfach mal mit rechts? Gestern auch wieder, 2-mal am 16er, macht doch einfach die Drehung nach rechts und schießt mit rechts. Nein, er legt sich dann auf seinen linken schwachen Fuß und schießt mit links ab. Auch wie der in die Zweikämpfe zurzeit geht, total übermotiviert. Immer Hang an der gelben, teilweise an der gelb-roten Karte. Also dieser Spieler, Sepp, okay, der hat die Erfahrung, deshalb wird der Ole Werner den auch weiterspielen lassen. Aber dieser Spieler gefällt mir zurzeit gar nicht. Wie geht's dir bei der Personalie Leo Bittencourt?
Mir geht es auch schwierig da bei Leo Bittencourt. Ich muss dir aber mal sagen, was die Deichstube für eine Note verteilt. Der Kicker hat ja noch keine Noten raus jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Er gibt dem nämlich immer eine ganz geschmeidige 3. Für mich war der auch, der hatte natürlich da am Anfang oder in der ersten Halbzeit auch immer diese Torschüsse, da die Szenen, aber auch einmal unnötig abgeschlossen, wo er eigentlich den Duckstädter links anspielen könnte, der dann eine relativ gute Schussposition hatte. Und sonst fand ich das eher auch wie du, dass es dass er das spielt, was man halt oft sieht. Ich glaube, von den Fähigkeiten her wäre das vermutlich auch ein Bundesligaspieler mit 300 Spielen. Aber der ist sicherlich nicht sehr oft am Limit. Und deswegen ist die Karriere auch bis dato so gegangen, wie sie gegangen ist. Da wurde er damals früh von, hatten wir mal eben darüber gesprochen, Cottbus oder irgendwo kam der nach Dortmund. Ne?
Genau.
Und irgendwann ist es halt so, man bringt es dann nicht auf den Platz. Das ist ja halt auch der Unterschied dann irgendwo bei einzelnen Spielern. Und ja, da weiß ich nicht. Ich fand ihn jetzt auch nicht gut. Ich finde auch die Deichstube gibt interessante Noten. Auch Romano Schmidt gibt zum Beispiel eine 3. Klar, der macht das Tor. Super Tor. Ich habe den aber, also ich weiß gar nicht, ob der noch eine andere Ballberührung hatte. Ich übertreibe jetzt mal, aber ich habe
ihn
gar nicht gesehen, oder?
Diese Personalie wollte ich gerade, total die nächste Personalie, aber so gut kennen wir beide uns schon, sie ist ja ein Traum, wir verstehen uns blind, wir beiden. Wenn wir beide noch zusammen Fußball spielen würden, Sepp, hör mal, wir würden alle Abwehrreihen so auseinanderspielen, ich garantiere dir das. Also so machen wir es verbal hier im Internet, ist ja auch gut. Also bist du sein Tor, Note 6 für mich, Romano Schmid. Jeden Zweikampf verloren, nur Fehlpässe gespielt, auch irgendwie bei den Gefühlen, bei den Zweikämpfen nie richtig in die Zweikämpfe reingekommen, halbherzig. Ja, und dann macht er das Tor und dann ging es ein bisschen besser. Aber bis zu seinem Tor und dann gucke ich auf die Noten, ich bin bei dir, Note 3. Niemals eine Note 3. Er kriegt nur die Note 3, weil er das Tor macht, ganz ehrlich. Dann nächste Personalie, finde ich wieder, Sepp. Das war nämlich witzig, ich muss mal kurz jetzt aus meinem Privatleben erzählen. Wir hatten gestern eine Zusammenkunft mit, wir haben gedartet mit Kumpels und da waren vier Dortmund-Fans dabei und denen habe ich erzählt, wie stark der Toprak ist. Und da haben die alle mir gesagt, ey, Skupin, hör auf zu erzählen. Das Toprak kann nicht stark sein. Definitiv nicht. Und ich habe gesagt, Jungs, ihr guckt den nicht, ich gucke den jedes Spiel. Er ist ein totaler Anführer, er ist Kapitän, er schmeißt sich in jeden Zweikampf rein, er spielt coole Bälle nach vorne. Das Tor habe ich ihm so gestern gegönnt, dass er endlich mal ein eigenes Tor gemacht hat. Ich sage jetzt mal ganz ehrlich, für mich macht der den Unterschied für die zweite Liga aus. Der kann locker Erstligaverein spielen und er reißt die Mannschaft, das siehst du auch auf dem Platz, wie er die Mannschaft aber auch zusammenstaucht und verbal da richtig Gas gibt. Und egal, was die Dortmunder Fans sagen, das lasse ich mir nicht nehmen. Für mich, seitdem der fit ist und nicht mehr verletzt ist, die letzten Spiele, für mich der überragende Werder-Spieler.
Grundsätzlich gebe ich dir recht, was das restliche Spiel angeht, muss ich mal einen Abstrich machen, weil der
Okay.
natürlich auch mit unnötigen Fehlpässen so also eigentlich seine Situation, meine ich, wenn ich das ja richtig in Erinnerung habe, selbst herbeigeführt hat, weil der dann vorher auch den Ball unsauber rausgeschlagen hat. Dann kam nachher Jung zu spät bei der Aktion, dann kam dieser Freistoß, dadurch dann ein Elfmeter. Sicherlich auch sehr unglücklich und sehr kleinlich gepfiffen, was der Schiri da macht. Gott sei Dank hat er die Linie beibehalten, weil, also den Elfmeter zu pfeifen, weiß ich nicht, ich glaube, schlagen oder so hat er dann gemacht, ne? Also die Ellbogen oder sowas an
Ja.
Hals. Fand ich jetzt nicht so extrem, dass man das jetzt pfeifen müsste, aber okay. Aber demzufolge fand ich eigentlich auch die Aktion, wo wir das, ich glaube, 3:4 dann bekommen, auch dann nicht jetzt unbedingt dringend pfeifenswürdig, auch wenn er da schon ordentlich reingeht und den wegschubst, den Toprak. Aber hat er ja Gott sei Dank gepfiffen. Also bei mir hätte es wahrscheinlich beide Situationen nicht gegeben. Dann wäre es wahrscheinlich wieder das Gleiche gewesen, ne? Ein Tor für Paderborn. also gestern fand ich ihn da nicht so, aber insgesamt als Leader und was du schon gesagt hast, klar, das ist natürlich schon ein Unterschiedsspieler, der wirklich alles mit reinbringt und der auch über all die Jahre wahrscheinlich einfach noch nie 35 Spiele oder ist ein bisschen viel, wahrscheinlich bei 34 Spielen in einer Saison. Also ja, 30 Spiele oder mehr gemacht hat, wenn man eine Ligasaison
Also
anschaut.
ich fand ganz extrem, und das habe ich gestern persönlich beobachtet, ich weiß nicht, ob du das auch so gesehen hast, aber ich fand gerade nach dem 1-3 war derjenige, der vorangegangen ist, der Ömer Toprak, der auch die Jungs nach vorne getrieben hat und so weiter und so fort. Und das fand ich schon wieder gut, das ist ein Anführer, und der hat zu Recht die Kapitänsbinde, muss ich ganz ehrlich
Ja,
sagen.
also das ist das auf jeden Fall mit der Kapitänsbinde eine richtige Wahl ist, da bin ich bei dir. Ich habe jetzt aber nicht auf ihn so geachtet, weil ich auch insgesamt, was ich vorhin ja schon meinte, gerade in der ersten Halbzeit die Abwehr sehr wackelig fand.
Bestimmt.
Wahrscheinlich jetzt so im Nachgang war es wirklich der Boden. Ich habe mir auch ja nochmal die Pressekonferenz angeschaut, weil da eine User ja auch nochmal die Anmerkung gemacht hatte. Ich glaube, der Sebastian war das, was jetzt die Kommentare und die Interviews angeht bei Werder. Und dann hatten wir 12 Minuten, ja, ich habe ja immer die Minuten da, 12 Minuten, klar wird der Trainer Ole Werner erstmal zu seinem Statement gefragt, danach gab es eine einzige Frage. Also auch da auswärts echt dürftig, während der andere Kollege 7, 8 Mal gefragt wird ungefähr. Ja, und fand ich auch einen ganz sympathischen Eindruck gemacht. Und hat sich auch nochmal gesagt, sozusagen, er erwartet von seiner Mannschaft 100%, von sich 100%. Er weiß aber nicht, ob das jetzt für die Platzverhältnisse gilt, denn der Platz wäre echt schon unter aller Kanone, ob
Das
ich einen
stimmt.
Acker die da spielen. Und also die Standhaftigkeit, also die Standfestigkeit gerade jetzt für die Abwehrspieler fand ich, war es auch sicherlich etwas schwieriger, ja, von den Bewegungsabläufen. Ja, von daher, aber es war ja vogelwild auf beiden Seiten, weil die hatten ja auch irgendwie überhaupt gar keinen Zugriff auf der Paderborner Seite. Ja, wenn man jetzt beide Sachen sich anschaut tiefen Analyse, da kriegst du ja als Trainer natürlich auch eigentlich da machst du ja nur Kopfschütteln, ja, weil da so viele Fehler passieren. Und ich fand auch, das Spiel war ja Sie wollten teilweise ein bisschen so Pressing spielen. Das hat meines Erachtens Paderborn am Anfang auch in der ersten Halbzeit etwas besser gemacht als wir. Und nachher haben die dann gegen Pressing jetzt nicht mehr das spielerische Element gemacht, sondern eigentlich nur so lange Bälle, entweder auf die Flügel oder je nachdem halt auch ins Zentrum, je nach Ausgangslage. Und so war das halt, also man war nicht sauber gestaffelt, wie ich fand. Das sah man immer wieder. Und das Spiel war jetzt relativ schnell, ging das schon hin und her, so wie so ein Ping-Pong-Spiel. Das fand ich, also das war echt krass. Das war halt, also als neutraler Fan super, als Trainer grausam, als Werder-Fan war es nachher nach dem Alterungsprozess einfach nur glücklich. Aber fand ich auch gut, dass Ole Werner gesagt hat, selbst sozusagen, wenn man nicht, hat er in der Pressekonferenz gesagt, wenn man jetzt nicht gewonnen hätte, hätte man aus der Art und Weise, wie man nochmal rangekommen ist, nach dem 1-3 auch viel nehmen können. Und ich glaube, ehrlicherweise hätten beide Mannschaften den Sieg verdient oder ein Unentschieden 4-4 wäre auch okay gewesen.
Ja.
Aber so ist natürlich alles super. Und ja, was mich jetzt aufgeregt hat, das muss ich dir nochmal fragen, weil das habe ich jetzt nämlich letztes Mal auch schon mitbekommen. Die Sky-Reporter werden auch normalerweise sehr stark ausgesucht, teilweise mit einer unteren Trainerlizenz. Und ich weiß nicht, was die da machen, ob die nur noch vom Fernseher sitzen oder so. Anscheinend sind die ja gar nicht mehr da im Stadion selber, weil er hat so lange beim Elfmeter irgendwas mit Paar Flenker erzählt und hat nicht auf Friedel geachtet. Das war schon so eine Szene. Und die andere Szene, die ist mir gerade entfallen, glaube ich, aber das war auch so, wo ich dann dachte, was ist denn mit dem los? Also die haben ja dann einfach gar kein Verständnis von allen Sachen. Also das fand ich schon extrem genau, weil wir ja vorher auch gesagt haben, der Sky-Kommentator hat letztes Mal ja gesagt, oh ja, ist ja nur eine gelbe Karte da bei der,
genau,
der drei Spiele Sperre kriegt schon von Fortuna Düsseldorf. Genau. Also da weiß ich nicht, was mit denen los ist.
Aber da baut er auch mit ein paar Pavlenka, wo er dann zweimal gesagt hat, er hat sich zu früh bewegt. Sepp, auf der ganzen Welt macht das jeder Torwart. Da müsste jeder Torwart abgepfiffen werden. Jeder Elfmeter müsste abgepfiffen werden. Also wenn das echt der Grund gewesen wäre, dass der Pavlenka sich zu früh bewegt hätte, dann hätte ich ein Schreiben zum DFB fertig gemacht, zum Schiedsrichterwart. Ganz, ganz ehrlich. Und was der da gesehen hat, also da dachte ich auch, was ist denn mit dem los? Hat er heute
ja, also vor allem, weißt du, die haben ja eigentlich die besseren Möglichkeiten als du. Du siehst ja auch nur die Sachen und machst es ja jeden Tag was als Hauptberuf. Da sollte man ja auch da mal insgesamt gucken. Und das war ja dann beim Friedel nachher doch schon. Also sehr kleinlich, aber ist halt dann okay, wenn man das so durchzieht, kann man ja machen. Ja, jetzt nicht so mein Fall, weil es dann wirklich viele Entscheidungen gab. Es gab 12 Fahreingriffe, also das scheint wohl auch bestimmt für Werder ein Rekord zu sein. Also das heißt, wurde ständig was gesagt und ja, also das war mir ein bisschen zu viel. Und der Sky-Kommentar, mir fällt jetzt leider das zweite Thema. Vielleicht finde ich es am Ende der Sendung hier noch wieder, was ich als auch komisch fand. Aber ja, gut, dass du es auch so empfunden hast. Ich weiß nicht, wo ihr es geguckt habt, vielleicht auch eure Einschätzung. Vor allem schreibt schon mal rein, wie ihr das Spiel fandet, war ja einfach, ich weiß auch nicht, ja, muss man gesehen haben, sonst kann man nicht drüber reden.
Also wo ich nochmal ganz, wie der Ole Werner es auch gemacht hat, wo ich nochmal ganz, ganz, einen ganz dicken, großen Hut vor der Mannschaft ziehen muss, ist halt die Platzverhältnisse, ne? Dass sie die Platzverhältnisse angenommen haben, auch bei einem 1-3-Rückstand diese Platzverhältnisse anzunehmen, zeigt die große Charaktereigenschaft dieser Mannschaft, große Charaktereigenschaft des Trainers wahrscheinlich auch, wie er das auf die Mannschaft überträgt. Also deshalb muss ich sagen, Hut ab vor der Leistung, Weltklasse. Wir haben es am Anfang des Videos gesagt, dass ich dann diesen Platz noch annehme, der echt der totale Acker war, und dann noch das Spiel zu drehen, aus 1-3, 1-4-3 zu machen. Also seit langen, langen, langer Zeit mal wieder richtig, richtig mega stolz auf das Ergebnis, was Werder Bremen da erzielt hat. Also spitzenmäßig.
Ja. Da gebe ich dir recht, das war, ja, also was ich schon am Anfang gesagt habe, jetzt hat die Mannschaft mich mal so richtig überzeugt. Klar, die anderen Spiele waren auch gut, aber das war jetzt nochmal so, die musste jetzt richtig mal nochmal durch den Feuerball quasi laufen. Ja, und das hat sie wirklich grandios gemacht. Wie fandest du jetzt insgesamt auch vielleicht die Partie von Mbom?
Also da wollte ich natürlich, ich wäre die nächste Personal gewesen, ich wollte aber auch nochmal kurz sagen, hier wegen der kämpferischen Leistung, was mir da natürlich auch aufgefallen ist, ich glaube, von den 10 Feldspielern ist keiner mit einem weißen Trikot runtergegangen. Wir haben ja mit weißer Oberteile gestern gespielt und da sah ja jeder aus, als ob der da durch den Acker gezogen wurde. Und das ist ja auch wieder ein Bild nach außen, wo ich sage, da hat jeder Gas gegeben. Thema Mbom wollte ich natürlich auch ansprechen. Ich sag mal so schlecht hat er es gar nicht gemacht. Er war jetzt nicht überragend, muss ich ganz ehrlich sagen, aber Offensiv ist ein Agu stärker, definitiv, aber er hat in der Defensive auf jeden Fall seine Robustheit, finde ich, geht gut in die Zweikämpfe. Da glaube ich sogar noch ein bisschen besser als Agu, weil er einen anderen Körper hat, sage ich jetzt mal so. Ja, wie soll ich sagen, von 100%, sage ich mal, hat er so 75-80% hat er gegeben, 100%. Ich fand jetzt, dass er es gut gemacht hat. Nicht überragend, aber er hat es gut gemacht.
Ja, ich fand es auch, dass er das solide gespielt hat und war ja auch klar, dass er nach vorne hin eher immer seine Schwächen hat, zumindest im Vergleich dann zu Magu, der dann ja auch durch die Pause, die jetzt kommt, vermutlich auch dann wieder fit sein würde. Ich muss gerade nochmal aufs Eckenverhältnis gucken. Wir haben 12 zu 3 Ecken. Gott sei Dank haben wir ja wenigstens da das mit Toprak das gut genutzt. Sonst fehlt natürlich da auch noch so ein bisschen, ne? Der Ausbau gerade bei den Standardsituationen, wo man sicherlich noch das eine oder andere Tor mehr machen könnte, perspektivisch. Aber ansonsten, also wie gesagt, ich freue mich auch, dass also dieses Duxch-Tor, also klar, Romano Schmid, das ist dann halt mal so ein Sonntagsschuss, gar keine Frage. Das Duxch-Tor fand ich krass und das Füllkrug-Tor auch, weil das wirklich Energieleistung von Einzelspielern sind, die du halt sonst einfach ganz, ganz selten siehst, sondern nur eher bei anderen Mannschaften, wo die sagen so, pff, das ist halt so, also für mich waren das jetzt keine Torchancen und daraus machen die das Tor.
Gerade der Füllkrug, der Duxch ist streut schon 1:1 Situation zu, aber Füllkrug ist ja eigentlich mehr der Boxspieler, der den Ball gespielt kriegt und den Ball wegmacht und einen Kopfball reinmacht. Und da ist er ja, er sprintet fast auf zwei Gegenspieler zu, spielt die zwei Gegenspieler noch aus und schießt dann aus 25 Metern. Ne? Der ist ja eigentlich gar nicht Füllkrug leid. Das hat er richtig gut gemacht. Aber wo wir natürlich sind, ich muss natürlich auch wieder an eine andere Lanze sprechen. Ich habe heute, wir sprechen gerade das Personal durch, ich habe noch gar nicht meinen Lieblingsspieler angesprochen. Die solideste Partie hat ja wohl gestern Anthony Jung gemacht, oder
nicht? Ja, ich warte nur darauf, dass du mal das Trikot endlich
dir hörst. Ja, das wird Zeit. Das wird Zeit, da gebe ich dir natürlich recht.
Ja, das muss natürlich auch ein bisschen der Druck auf dich erhöht werden. Ja, ja klar. Jung ist halt eine Bank, oder? Ich weiß nicht, der ist so ein Spieler, der fällt halt auch nie auf. Weder positiv noch negativ.
Ja, ist so. Ist so, ja.
Aber klar. Also,
aber positiv ist er immerhin aufgefallen, er hat ja in Hannover, ne? In Hannover hat er ein Tor gemacht, ne? War doch in Hannover, ne?
Ja, genau. Ja,
in Hannover hat er das Tor gemacht, genau.
Ja. Das stimmt. Ja. Aber ansonsten gebe ich dir absolut recht. Ja, da kann man natürlich dann jetzt schon mal, ja, ich denke mal, weiß ich gar nicht, einmal mal durchatmen, weil das geht ja erst in 2 Wochen, wie ich gesagt habe, weiter. Von daher können wir jetzt mal die Tabelle anschauen. Vielleicht noch einen Blick so ein bisschen auf die anderen Partien jetzt so zum Abschluss. Ja, ist eigentlich ganz, ganz gut gelaufen. Ich hatte es ja schon mal erwähnt. Heidenheim hat in Rostock Punkte gelassen, nur 0-0 gespielt. Fand ich überraschend. Gut, Nürnberg hat gewonnen in Düsseldorf. Das war jetzt weniger überraschend. HSV St. Pauli, HSV, okay. Ja, ist halt Derby, kann alles passieren. Darmstadt gewinnt relativ souverän 2-0 in Ingolstadt, beziehungsweise auch die Schalker mit 5-0. Vielleicht ist das noch mal souveräner. Aber Regensburg patzt zu Hause gegen Kiel. Verliert 2-1, das ist sicherlich auch nicht so schlecht. Und was man sagen muss, wenn ich jetzt auf die Tabelle gucke, haben wir natürlich wieder ein etwas besseres Torverhältnis über die Spiele natürlich aufgebaut. Das hat jetzt gar nichts mit dem Paderborn-Spiel zu tun. Aber wir sind jetzt ja auch mit 11 Toren plus ganz gut dabei, weil Schalke hat 16 plus, HSV hat 14 plus.
Schalke hat durch gestern. Wir spielen ja auch noch gegen Aue und Ingolstadt. Also da können wir unsere Tordifferenz auch noch aufbauen. Nee, Entschuldigung, weil ich habe das Spiel gestern Abend, deshalb fällt mal kurz ins Wort, gestern Abend beiläufig gesehen, was die Mannschaft von Erzgebirge Aue da gezeigt hat, das Abwehrverhalten, das ging ja gar nicht. Also wenn Schalke da 8-9-0 gewinnt, darf sich keiner beschweren. Und da habe ich natürlich die Hoffnung, dass wir unser Torverhältnis dann auch noch verbessern können, wenn wir gegen diese Mannschaft spielen. Also Sepp, das war nicht zweitligareif, was die da gestern verteidigt haben.
Aber du weißt, jedes Spiel muss erst gespielt werden, von daher muss man auch abwarten. Zumindest ist es jetzt ganz gut, weil hinten rein Heidenheim hat zum Beispiel 0, also Tordifferenz von 0, Nürnberg nur 6, Regensburg ist auch nur noch 9, gut Paderborn 10, also, aber wir waren halt ganz schlecht, wir waren ja noch vor einiger Zeit bei minus 1 oder so und das sieht jetzt ja ganz gut aus. Wer echt einen richtig guten Job macht, leise, still und heimlich, Darmstadt, ne?
Ja,
die haben 45 Tore geschossen. Also mit relativ großem Abstand, mit 5 Toren Abstand die besten und 22 nur reinbekommen. Das ist dann nach dem HSV die zweitbeste Abwehr. Der HSV 20, auch interessant, dass die so stabil sind.
Das siehst du mal, Sepp, Das siehst du mal, unser Ex-Trainer Markus Anfang, der hat nicht nur den Fehler gemacht, dass er den Impfpass gefälscht hat, er hat auch den Fehler gemacht, Darmstadt 98 zu verlassen. Die sind auf einmal Tabellenführer, ne? Sag ich jetzt
mal so. Ja, also da kommt sicherlich nochmal einiges und wir machen mal vielleicht einen Mini-Blick nach vorne. Und lass uns das nochmal ganz kurz machen. Natürlich gibt es auch die nächsten Sendungen. Wir machen nochmal Aktuelles und News nächste Woche für euch. Wir gucken auch nochmal, was wir für ein Special haben. Wir machen natürlich auch den normalen Vorbericht dann zu Karlsruhe. Aber ganz kurz nochmal also, schauen wir mal auf den 21. Spieltag. Dann haben wir einmal Heidenheim gegen Hannover. Sieht da ganz gut aus für Heidenheim. Nürnberg gegen Ingolstadt. Also da könnten beide Mannschaften Punkten, klar, wir gegen Karlsruhe, dann Schalke gegen Regensburg, sicherlich interessant, St. Pauli gegen Paderborn, auch sehr, sehr interessant und dann haben wir noch Darmstadt HSV, also von daher ist das auch
sehr interessant. Ja.
Genau, also da habe ich ja gesagt, es gibt meistens viele Topspiele und da kann man sagen, Schalke Regensburg, Pauli Paderborn und Darmstadt HSV.
Also wünsche ich mir alle drei Spiele unentschieden, wir gewinnen, also dann wird wieder alles für uns laufen.
Ja. Gut, so. Von daher für den Moment von unserer Seite, denke ich, erstmal alles gesagt. Wir freuen uns weiterhin und dadurch, dass ja spielfrei ist, können wir die Freude ja noch länger genießen als sonst. Schreibt gerne mal rein, wie ihr es empfunden habt, ob ihr jetzt auch nur noch mit dem Lächeln die nächsten zwei Wochen hier durch die Straßen geht oder zur Arbeit oder wo auch immer zu Hause seid. Ja, und wer euer bester Spieler war. Und ja, in dem Sinne, euch allen schöne Wochen. Wir melden uns natürlich bald wieder. Und das letzte Wort an dich, Scoop, wie immer.
Ja, genau. Und ich habe jetzt einen Tipp, einen Fernsehtipp, nicht einen Tipp in unserer eigenen Sache für unseren Podcast, sondern einen Fernsehtipp für alle Werder-Fans. Morgen Abend, 21.45 Uhr, Sport 1, Doppelpass der zweiten Liga. Unser Stürmer Niklas Füllkrug ist zu Gast. Das sollten sich mal alle Werder-Fans auf jeden Fall angucken. Selbst wir beiden werden definitiv dabei sein. Und in diesem Sinne, lebenslang grün-weiß.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Strand. Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün, Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert, das W auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahne, overall.
Chaos den Bogen macht. Und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdei. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als Green-White Wonderwalls. Hier, wo die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 20-4. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als Green-White Wonderwall. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.